Ja, nun wollen wir mit Gottes Hilfe die Aufnahme noch einmal beginnen und noch einmal dieses herausfordernde Bibelwort lesen, das wir gerade gelesen haben, das unser Thema Nöte und Anfechtungen einleiten soll. Jakobus 1 ab Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen, man könnte auch übersetzen Prüfungen, Versuchungen, geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Und dann vielleicht noch den Vers 12 dazu. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn liebe. Das habe ich immer sehr, sehr herausfordernd gefunden. Glückselig, der Mann, der die Prüfung erduldet. Achtet es für lauter Freude, wenn er in mancherlei Prüfungen geratet. Wer kann das schon sagen? Ich glaube, das fordert eine sehr tiefe Verbundenheit mit dem Herrn, einen Glaubensstand, der vielleicht uns allen einfach nicht eigen ist. Und dennoch ist es ein Ziel für uns. Dennoch zeigt es uns etwas ganz Wichtiges über die Rolle von Anfechtungen und Nöten im geistlichen Leben eines Christen. Wir selber wünschen uns alle von Natur aus ein möglichst problemloses Leben. Niemand wünscht sich Schwierigkeiten. Niemand wünscht sich Leiden. Das sind wir nicht gemacht. Ist auch nicht nötig im vordergründigen Sinn. Ja? Aber als Kinder Gottes müssen wir verstehen, dass Gott, unser Vater, in seiner Weisheit und Liebe Leiden, Schwierigkeiten, Anfechtungen und Nöte in unser Leben hinein verordnet hat. Es ist nötig. Es ist unvermeidlich. Es gehört zu Gottes erzieherischen Grundsätzen, dass seine Kinder nicht von allem bewahrt bleiben. Ja? Wir werden nicht aufgezogen, wie, man könnte das im Bild sagen, die Pflanzen in einem Frühbeet, in einem Gewächshaus, wo Temperatur, alles stimmt, Wind und Wetter ferngehalten wird, sondern wir sollen uns im Wetter, im Sturm, im Frost, im Wind des Lebens bewähren. Ja, das ist Gottes Plan für uns. Und deshalb, Nöte und Anfechtungen, Bedrängnisse gehören zu unserem Leben notwendigerweise dazu. Das ist ganz interessant, der Apostel Paulus hat es den Menschen, die er evangelisiert hat, ganz früh gesagt. Heute versucht man ja bei der Evangelisation oft den Menschen nur die Schokoladenseite des Christseins vor Augen zu führen und sagt sich, na, die schwierigen Sachen, die sagen wir ihnen hinterher, wenn sie sich entschieden haben. Aber das ist nicht biblisch. Die Bibel zeigt uns ganz klar, dass Anfechtungen und Nöte mit zu unserem geistlichen Leben dazugehören. Lesen wir mal 1. Thessalonicher 3, Abvers 2. Wir sandten Timotheus, unseren Bruder, der Gottes Diener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in eurem Glauben, damit niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr wisst selbst, dass wir dazu bestimmt sind. Als wir nämlich bei euch waren, sagten wir euch voraus, dass wir Bedrängnisse erleiden müssten. Und so ist es auch gekommen, wie ihr wisst. Und dann in Apostelgeschichte 14, dieses auch uns allen sicher bekannte Wort, Vers 22, wo die Apostel zu den jung bekehrten Gläubigen kommen, die auch schon Verfolgungen und Nöte zu erleiden hatten. Und da lesen wir, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Es ist notwendig, es ist unvermeidlich, dass wir Bedrängnisse und Nöte in unserem geistlichen Leben erfahren. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach die rechte innere Haltung dazu haben, zu diesen Erfahrungen. Davon hängt es nämlich ab, ob Gott seine erzieherische Absicht mit uns auch wirklich verwirklichen kann. Wir sollen sozusagen in der Schule Gottes mitwirken, ja? Wenn wir das nicht tun, dann sind manche wichtige und wertvolle Lektionen für unser Glaubensleben erst einmal umsonst Und in den allermeisten Fällen müssen wir sie wiederholen. Das ist wie in der anderen Schule auch. Ja? Wir kommen nicht drum um. Wenn wir uns drücken, müssen wir es wiederholen. Also wie dürfen wir als Gläubige Prüfungen und Nöte in unserem Leben sehen? Ich denke, einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz finden wir in 2. Chronik 11, Vers 4. Das ist ein Grundsatz, den wir nicht so ganz leicht lernen. Und derjenige, der ihn das erste Mal erfahren hat, hat ihn auch nicht leicht gelernt. Das ist nämlich der König Rehabeam, der Sohn Salomos, der erleben musste, wie plötzlich die größere Hälfte seines Reiches wegbrach und die 10 Stämme abfielen von Rehabeam und er plötzlich als König eine Katastrophe, einen Zusammenbruch vor Augen hatte. Und seine Reaktion war, er sammelte ein Heer und wollte die abtrünnigen 10 Stämme mit Gewalt wieder zurückerobern. Und dann lesen wir das, was der Herr ihm in dieser Situation durch einen Propheten sagte. 2. Chronik 11, Vers 4. So spricht der Herr, ihr sollt nicht hinaufziehen und nicht gegen eure Brüder kämpfen. Kehrt um, jeder zu seinem Haus, denn von mir aus ist diese Sache geschehen. Das sollten wir immer wieder uns vorsagen, uns in Erinnerung rufen. Wenn wir in Bedrängnissen sind, wenn uns Nöte treffen, wenn wir vielleicht geneigt sind, uns dagegen aufzulehnen, zur Selbsthilfe zu greifen, einen Ausweg uns selber zu suchen, von mir aus ist diese Sache geschehen. Damals hat Rehabeam darauf gehört. Er war ja ein rascher junger Mann, der seinen Eigenwillen durchsetzen wollte, aber das hat ihm Ehrfurcht eingejagt und er hat den Kriegszug abgeblasen. Ja? Es ist gut, wenn auch wir darauf hören und uns einfach auch in die Führungen Gottes ergeben. Wir lesen das auch in Klagelieder 3 in einer noch viel notvolleren Situation der Züchtigung, der schmerzlichen Nöte. Auch das ist einfach ein Grundsatz. Vers 37 und 38, Klagelieder 3. Wer hat je etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Ja. Also auch hier in einer Situation, wo Gott züchtigungshalber den Untergang des Tempels, den Untergang ganz Jerusalems verfügt hat, wo der schlimmstmögliche Zustand eingetroffen ist, lernt Jeremia durch den Geist Gottes, das ist vom Herrn aus geschehen. Es hat Gott befohlen, wir sollten nicht klagen, uns nicht auflehnen dagegen, sondern uns in die Fügungen Gottes hineinfügen. Jesaja 45, Vers 5 bis 7 lesen wir etwas ganz Ähnliches, in einer ähnlichen Situation hineingesprochen. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, denn außer mir gibt es keinen Gott. Ich habe dich gegürtet, ohne dass du mich kanntest, das sagte er zu Kyros, dem heidnischen König. Damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner ist außer mir. Ich bin der Herr und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unheil schaffe. Ich, der Herr, vollbringe dies alles. Also auch das Unheil, auch die Not ist letztlich vom Herrn in unser Leben hinein verordnet. Ja? Amos 3, Vers 6, auch dieses bekannte Wort wollen wir uns noch in Erinnerung rufen, das wir sicher alle schon manchmal gehört haben. Da heißt es, geschieht auch ein Unglück in der Stadt, das der Herr nicht gewirkt hat. Vordergründig manche Leute, die Charismatiker, sagen oft, der Teufel hat mir das und das getan, der Teufel hat mich angegriffen, der Teufel hat bewirkt, dass es mit meinem Geschäft bergab gegangen ist und ich bankrott gemacht habe. Ja? Aber das ist keine wirklich biblische Sicht. Es mag vielleicht sogar vordergründig sein, dass es der Feind war. Aber es ist ja interessant. Bei Hiob lesen wir, wie das Unglück des Hiob vom Satan verursacht wurde und trotzdem hat Hiob mit Recht gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Ja, er hat es nicht gesagt, der Teufel hat's genommen, ja, sondern der Herr hat's genommen, weil er ganz genau so empfunden hat, dass Gott der Allerhöchste ist und dass der Feind jeweils nur das ausführende Organ der Ratschlüsse Gottes ist. Ja? Er kann nicht einem Gotteskind irgendetwas antun, das Gott nicht zugelassen hat. Und von daher ist es wichtig, dass wir wissen, unser Leben ist komplett in der Hand Gottes. Komplett. Auch in den Dingen, wo wir Nöte, Krankheiten, Schwierigkeiten, Versagen, existenzielle Probleme erleben, Arbeitslosigkeit, ja, andere Dinge, Nöte in unserer Familie. Von mir aus ist diese Sache geschehen. Das ist der Trost und die Hilfe für den wahren Gläubigen. Es ist nämlich ein Trost und ein Halt. Vordergründig mögen manche versucht sein, sich gegen Gott aufzulehnen. Das ist manchmal auch ja, ein Stück verständlich in der Not, in dem Schmerz, vielleicht über eine schwere Krankheit, dass solche Gedanken vielleicht auch bei einem Gotteskind aufkommen. Aber es sollte eigentlich so sein, dass wir das wirklich rasch ablegen können, dass wir zu einem grundsätzlichen Ja finden zu Gottes Führungen und Wegen mit uns. Ich habe das ja schon vorher heute Morgen erwähnt. Wenn wir uns wirklich bekehrt haben, dann haben wir unser Leben komplett in die Hand Gottes übergeben. Ja? Das heißt, wir haben nicht das unter dem Vorbehalt gemacht, Gott, wenn du mir alles gut machst und alles nach meinen Wünschen geht und alles gut läuft, dann will ich dir mein Leben übergeben. Und sonst? Nein. Sondern wenn wir unser Leben übergeben, dann ganz und radikal und bedingungslos. Ja? Bedingungslose Übergabe, bedingungslose Kapitulation, etwas anderes akzeptiert Gott bei der Bekehrung nicht. Das heißt, Herr, wie du es mit mir machen willst, das ist dir anbefohlen. Ich will mich dir anbefehlen, Vertrauen übergeben, mein ganzes Leben. Das ist die Haltung. Und dann dürfen wir auch das Schwere, so wie es Hiob vorbildlich uns gezeigt hat, auch aus der Hand Gottes annehmen. Das gelingt uns nicht immer sofort, das versteht der Herr auch ganz gewiss, ja. Aber es sollte das sein, wo wir hinkommen, wo wir wirklich auch uns drunter beugen lernen unter die gewaltige Hand Gottes. Und wir dürfen noch einmal uns in Erinnerung rufen, Gott ist allwissend, allmächtig. Gott hat die Zukunft nicht nur vorhergesehen, sondern er hat sie auch bereitet. Das heißt, bevor ein Kind Gottes in eine Not hineingekommen ist, bevor Hiob in diese Not hineingekommen ist, hat Gott in seinem Ratschluss schon das Ende festgelegt gehabt. Gott hat schon gesehen, dass Hiob wieder 7 Kinder haben würde und das Doppelte an Herden. Das war bei Gott schon fest beschlossen. Ja? Hiob kam immer mehr in die Tiefe, es wurde ihm immer mehr weggenommen, er kam immer mehr in Finsternis und Ratlosigkeit und Verzweiflung, aber bei Gott war sein Ausgang bereits beschlossen und festgelegt. Ja? Und so ist es auch bei uns. Und das dürfen wir wissen. Gott weiß um unsere Situation, wenn er etwas hineinverordnet, dann weiß er, was er tut. Und er weiß auch, worauf es hinausgeht. Das wissen wir nicht. Hiob konnte das auch nicht ahnen. Er musste vertrauen, blind vertrauen. Ja? Das Ende hat Gott gesehen, aber Hiob hat es erst im Rückblick gesehen. Und so ist es ja bei uns auch, dass wir, wenn wir länger schon im Glauben sind, sagen dürfen, es gab manche Bedrängnisse und Situationen, wo ich im Vorhinein wirklich nicht gewusst habe, wie soll das ausgehen, was hat Gott hier vor, warum hat Gott das zugelassen, das ist ja die Frage, die sich immer wieder stellt und wo man dann im Nachhinein sagen muss, ich darf wirklich bezeugen, es war gut. Gott hat es gut gemacht, es hat gute Frucht gebracht in meinem Leben. Das sehen wir aber, wenn überhaupt in diesem Leben, dann erst im Rückblick. Ja, ist ganz klar, in der Gegenwart, wenn wir in Not und Bedrängnis sind, dann können wir das oft nicht so sehen. Aber wir dürfen es im Glauben trotzdem festhalten. Ja? Gott ändert sich nicht. Er ist immer derselbe. Er ist der Allwissende. Er hat die Zukunft schon in seiner Hand und er hat immer auch schon den Ausgang bereitet, wenn er uns in eine Bedrängnis hineinführt. Das dürfen wir wissen. Gott ist der Allerhöchste. Er regiert und er meint es gut mit uns. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Dann dürfen wir auch die Not, das Schwere aus seiner Hand annehmen. Daran zeigt sich auch manchmal die innere Einstellung. Derjenige, der wirklich ungläubig ist, der sein Leben überhaupt Gott nicht übergeben hat, der wird, wenn Leid und Not kommt, oftmals wirklich aufbegehren und daran scheitern und Gott absagen und Gott den Rücken kehren. Es gibt so manche, die einen Anfang gemacht haben im Christentum und die auf diese Weise dann gescheitert sind. Aber da hat sich gezeigt, dass ihre Bekehrung und Wiedergeburt nicht echt war. Ja? Aber das echte Kind Gottes wird durch die Wege Gottes gedemütigt und geläutert und es lernt, die Wege Gottes zu bejahen. Wenn auch manchmal unter Schmerzen und mit Mühe, ganz klar. Ja? Und ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch noch tiefer verstehen. Was ist denn die Absicht Gottes? Das war ja die Not Hiobs. Er hat gemerkt, Gott züchtigt mich, Gott schlägt mich, ich weiß gar nicht warum. Er hat gewusst, ich habe keine Sünde getan. Jedenfalls nicht in dem Sinn, dass da unbereinigte Sünde gewesen wäre. Und Gott bestätigt es ja. Gott sagt, Hiob ist gerecht, untadelig vor mir. Warum züchtigst du mich dann? Ja? Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir verstehen, Gott hat eine gute Absicht mit den Nöten und Schwierigkeiten, die er in unser Leben schickt. Mit den Enttäuschungen, mit den unverständlichen Wegen. Gott weiß, warum. Gott hat sein Ziel und seine Absichten. Wenn wir das verstehen, was Gottes Ziel ist, dann können wir auch die Wege besser annehmen und bejahen. Und deshalb, die Bibel zeigt zum Beispiel eines, dass Schwierigkeiten immer wieder auch und Widrigkeiten eine Prüfung unseres Herzenszustandes sind. Ja, das ist ja eine Bedeutung von Anfechtung, diesem Wort, das auch im griechischen Neuen Testament verwendet wird, ist Prüfung. Und zwar geht es da um eine Echtheitsprüfung. Das wird also verwendet von einer Materialprüfung. Ja, man macht es ja, da ist ein neuer Stahl entwickelt worden, Werkzeugstahl. Und jetzt wird er eingespannt und kommt in die Presse. Ja, und dann geht diese Presse da auf den Stahl und dann wird er unter Spannung gesetzt. Ja. Hält er Stand oder nicht? Wenn da Haarrisse sind, ja, wenn da irgendwas nicht stimmt mit der Legierung, dann bricht er. Ja. Aber wenn der Stahl echt und recht war, dann hält er die Prüfung aus. Ja. Also dieses Wort ist eigentlich hier gebraucht, Prüfung auf Echtheit, Prüfung auf Standfestigkeit und Halt. Und da lesen wir in 5. Mose 13, da geht es um einen falschen Propheten, um Verführung, die Gott zulässt in seinem Volk. Und da lesen wir dann 5. Mose 13, Vers 4, 5. Denn der Herr, euer Gott, prüft euch, um zu erfahren, ob ihr den Herrn, euren Gott, wirklich von ganzem Herzen, von ganzer Seele liebt. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhängen. Also oftmals sind solche Nöte einfach Prüfungen, die den Zustand unseres Herzens offenbar machen. Und manches Mal müssen wir sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass solche Gedanken der Rebellion, der Undankbarkeit in meinem Herzen noch drin waren. Ja? Das Leiden macht auch manche Schlacken offenbar, die bei uns noch drin sind. Ja? Gott macht es offenbar, damit diese Schlacken rausgeläutert werden aus unserem Leben. Ja? Wir lesen es auch in Sprüche 17. Da heißt es in Vers 3, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Da finden wir schon eines, zu göttlichen Prüfungen gehört, ja, wir haben schon erwähnt, Druck gehört dazu, so wie bei der Materialprüfung, es gehört aber auch Hitze dazu. Ja? Ein Schmelztiegel ist kein sehr angenehmer Ort. Ja? Da wird es uns heiß gemacht. Und in der Hitze der Leiden kommt manche Schlacke an die Oberfläche. Und das ist ja der Sinn von der Prüfung und Läuterung von Metall, dass durch die Hitze die Schlacke an die Oberfläche kommt und abgeschöpft wird und dann wird noch einmal erhitzt und dann kommt noch einmal ein Restschlacke und der wird auch wieder abgeschöpft, bis die Prüfung dann ein reines und lauteres Metall, Edelmetall ergibt. Ja, und das sind diese Dinge. Dazu dienen die Leiden zur Prüfung und Läuterung der Gläubigen. Wenn wir das verstehen, wenn wir das wissen, dann sehen wir auch, Gott hat eine Absicht. Eine gute Absicht mit den Dingen, die er in unserem Leben zulässt. Genauso dürfen wir auch sehen und wissen, dass alle Nöte und Schwierigkeiten in unserem Leben auch Züchtigungen sind. Nicht einfach im Sinn von Strafe. Wisst ihr, Züchtigung in dem biblischen Sinn, wie es zum Beispiel in Hebräer 12 gebraucht wird, wir lesen das gleich, Züchtigung heißt einfach Erziehung. Und zwar in einem ganz umfassenden Sinn. Ja? Wenn wir unsere Kinder erziehen, dann heißt es ja nicht nur, dass wir sie bestrafen, womöglich körperlich züchtigen. Das gehört auch dazu, das muss man heute unterstreichen. Aber es ist nicht der Hauptinhalt. Ja? Erziehung beinhaltet Unterweisung, Ermahnung, Ermutigung, schmerzhafte körperliche Züchtigung gehört auch dazu. Aber es gehört auch zum Beispiel Belehrung dazu, Unterweisung. Und alle diese Dinge gehören dazu, wenn Gott uns Leiden schickt und Nöte schickt. Dann hat er eine erzieherische Absicht im allerweitesten Sinn. Ja? Er will uns zurechtbringen, uns helfen. Lesen wir mal Hebräer 12, Vers 5 bis 11, diese bekannte Stelle, die Gottes Erziehungshandeln vom Himmel her beleuchtet, in göttlicher Weise offenbar macht. Da wird ja ein Wort aus den Sprüchen angeführt. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Zudem hatten wir unsere leiblichen Väter als Erzieher und scheuten uns vor ihnen. Sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und leben? Denn jene haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Ganz wichtig, Züchtigung gehört zum Kindesstatus dazu. Ja? Wenn Gott uns diese Gnade erweist, uns als Kinder Gottes anzunehmen, die wir vorher rebellische, untaugliche Sünder waren, dann ist das große Gnade. Und wir müssen einfach ganz klar sehen, wir haben ein neues Herz, ein neues Leben bekommen aus Gnade, aber es ist auch noch viel fleischliches, altes an uns, Dinge, die dem heiligen Gott absolut nicht gefallen können. Das müssen wir wissen. Wenn jemand so selbstgerecht ist und sagt, ich weiß gar nicht, warum Gott mich züchtigen sollte, ja? Ich bin doch so ein guter Christ. Ja, dann fehlt es an der Sündenerkenntnis und an der Demut, ja? Wir müssen sehen, dass Gott viel, viel Geduld mit uns hat, dass er viele Dinge an uns trägt, die eigentlich überhaupt nicht zu seinem heiligen Wesen und zu unserer Berufung als Kinder Gottes passen. Wir sind oft störrisch und uneinsichtig. Wir sind eigensüchtig, eigenwillig. Wir wollen unsere eigenen Wege gehen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Und da gibt es viele, viele Dinge, die sind in den Augen Gottes wie Schlacken. Ja? Es ist genauso, wenn wir unsere Kinder erziehen. Wir lieben sie, wir schätzen sie, wir sind dankbar für sie. Und doch sehen wir hoffentlich, klar, es gibt auch Kinder, die sehen das leider bei ihren Eltern, die sehen es bei ihren Kindern nicht. Wir sehen ihre Schwachpunkte. Wir sehen, wo sie einfach noch zu kurz kommen in Bezug auf das, was eigentlich gelernt werden müsste. Und wir arbeiten daran, wenn wir gute Eltern sind. Ja? Wir sagen nicht, ist schon alles recht, mach nur weiter so, sondern wir müssen unseren Kindern immer wieder auch die Dinge vor Augen führen, wo sie noch nicht in den richtigen Wegen gehen und müssen sie zurechtbringen, notfalls auch eben mit schmerzhafter Züchtigung. Und so geht es unserem himmlischen Vater erst recht. Ja? Und das müssen wir einfach sehen, es gibt viele Dinge in meinem Leben, die müssen noch geläutert werden. Züchtigung kann die ganz konkrete Antwort auf ganz konkrete Sünde sein. Ja? Da muss man sich schon prüfen. Ja? Wenn Gott uns züchtigt, müssen wir fragen, Herr, habe ich irgendwo gesündigt? Habe ich dein Missfallen durch böse Taten, durch böse Haltungen erregt? Ist es Sünde die Ursache dieser Züchtigung? Und es kann durchaus manchmal sein, und es kann manchmal sein, wir beugen uns, bekennen eine Sünde und die Züchtigung ist weg. David ging es so, er sagte, als ich es wollte verschweigen, verschmachtete mein Gebein. Ja? Da bekannte ich dir meine Sünde und du vergabst mir. Das ist die eine Seite. Sehr oft aber, und das finden wir bei Hiob sehr deutlich, ist es nicht irgendeine konkrete begangene Sünde, die der Ursache für Züchtigung ist. Ja? Es kann sein, wir haben wirklich in gutem Gewissen im Licht vor Gott gelebt und ein Leid trifft uns, wo wir das einfach auch nicht zuordnen können. Dann müssen wir auch nicht grübeln und denken, ja, vielleicht ist doch irgendeine schlimme Sünde in meinem Leben. Wir dürfen Gott bitten, Herr, stell mich in dein Licht, zeige die Dinge, aber wenn da nichts ist, dann dürfen wir immer noch wissen, wie bei Hiob, Hiob hatte keine Tatsünden begangen. Aber wir verstehen, am Ende, da war viel Ich-Wesen und Selbstgerechtigkeit bei Hiob. Er hatte Gott noch nicht wirklich in der Tiefe erkannt. Ja? Da war Mangel, da waren schon Dinge, die Gottes erzieherisches Eingreifen gerechtfertigt haben. Ja? Und am Ende muss Hiob sagen, ich bereue, ich bekenne dir meine Schuld, ich bereue, dass ich so geredet habe, ich verabscheue mich selbst und tue Buße in Sack und Asche. Ja? Obwohl er, wie gesagt, gar keine Tatsünde hatte, aber Gott hat ihm einige Haltungssünden bewusst gemacht durch dieses ganze Leiden. Ja? Also es gibt einfach Läuterungsleiden. Ja? Da geht es nicht um Tatsünden, um konkrete Dinge, sondern da geht es darum, dass Gott möchte, dass wir Christus ähnlicher werden, dass gewisse Fehlhaltungen aus unserem Leben herausgeschmolzen werden durch Nöte und Leiden. Ja? Und auch das ist letztlich eine gute Absicht. Ich finde es so schön, wenn wir das lesen bei Josef, 1. Mose 50, Vers 20. Es beeindruckt mich immer wieder, dieser Josef, dem seine Brüder ja sehr bitter mitgespielt haben, der allen Grund gehabt hätte zur Verbitterung, zu Vorwürfen. Und die Brüder haben ja ein ganz schlechtes Gewissen gehabt. Die haben schon gedacht, oh, jetzt wirkt er uns eines rein, jetzt ist unser Vater gestorben und jetzt kriegen wir die Rache zu spüren. Wir haben ihm ja viel Böses getan. Und da sagt Josef etwas ganz Gewaltiges. 1. Mose 50, Vers 20. Ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Ja, das ist manchmal so. Manchmal schickt uns Gott Menschen, die gedenken, es uns Böse zu tun. Und es ist ein schlimmer Fallstrick, wenn wir dann uns an diesen Menschen aufhalten und verbittert werden, Unvergebenheit nähern, und meinen, das kann ich jetzt nicht ertragen, dass dieser Mensch mich so behandelt hat. Ja? Wir dürfen in den wirklich mit dem Josef eine ganz andere Haltung einnehmen. Ja? Wir dürfen wissen, hinter diesen Menschen steht Gott. Die Menschen meinen es vielleicht wirklich böse mit mir, aber Gott führt es zum Guten hinaus. Das ist auch die Stelle, wo wir noch einmal hinweisen wollen auf dieses sehr berühmte und vielleicht schon ein bisschen abgegriffen erscheinende Wort, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Ja? Es ist eine ganz, ganz tiefe und wahre Aussage. Manchmal wird sie vielleicht ein bisschen vorschnell als Trost angeboten in einer Situation, wo es schwer ist, das jetzt so zu fassen. Aber es ist trotzdem eine ganz, ganz tiefe Wahrheit. Sehr interessant, wörtlich heißt es, alle Dinge wirken zusammen zum Guten. Synergie, das ist ein modernes Wort, ja. Das Zusammenwirken verschiedener Einflüsse, genau das wird hier gebraucht, ja. Also alle die verschiedenen Dinge in unserem Leben müssen durch Gottes Plan und Willen zusammenwirken zu unserem Besten. Ja? Gott hat es alles gelenkt, verschiedenste Dinge so zusammengeführt, dass im Endeffekt wir näher zum Herrn kommen, dass wir geläutert werden, dass wir geistlich wachsen, dass Christus in uns Gestalt annimmt. Ja? Das ist das Ziel Gottes mit uns allen, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir in das Bild seines Sohnes hineinkommen. Und dazu gebraucht Gott Leiden, um uns zu läutern, um uns zurechtzubringen, um uns zu erziehen. Es ist die Liebe des Vaters. Das sollen wir uns immer wieder sagen. Wenn ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, dann ist das Leid von der Liebe Gottes abgewogen und gesandt zu einem guten Zweck. Und dennoch, denke ich, brauchen wir auch Hilfestellung und Rat von der Schrift. Wie gehen wir nun ganz konkret auch mit Nöten und Leiden und Schwierigkeiten um, wenn sie uns treffen. Ich denke, auch da gibt es manche wertvolle Vorbilder. Und ich denke, das allererste, was wir immer wieder lernen und gerade in einer solchen Situation üben müssen, ist, ganz bewusst mit der Not zum Herrn zu gehen und uns ihm ganz und gar anzuvertrauen. Das fällt uns manchmal dann gar nicht leicht. Ja? Wenn die Bibel uns auffordert, schüttet euer Herz aus vor ihm, vor dem Herrn, dann merkt man manchmal, wenn man so im Leid drin ist, dann kann man das gar nicht so. Dann behält man das für sich und kann gar nicht es vor Gott so richtig kindlich ausschütten. So wie ein Kind seinem Papa erzählt, was ihm alles Schlimmes widerfahren ist. Ja, das ist ja im Grunde etwas wunderbar Erleichterndes, aber manchmal gelingt uns das gar nicht so einfach. Und wir können, denke ich, auch viel lernen aus dem Psalm 73. Das ist ja auch so ein Psalm, der Leiden schildert, das Leiden des Gottesfürchtigen, der mitten unter Gottlosen leben muss und sieht, wie Gott ihn selbst züchtigt und die Gottlosen scheinbar in Ruhe lässt und gedeihen lässt. Und da sagt ja der Asaph in Vers 21, Psalm 73, als mein Herz verbittert war und ich in meinen Nieren das Stechen fühlte, da war ich töricht und verstand nichts. Ich verhielt mich wie ein Vieh gegen dich. Es kann also sein, dass wir in Situationen kommen, wo wir ein Stück mit Gott verbittert sind und uns gegen Gott verschließen. Das ist ein sehr ernster und schwerer Zustand. Im Grunde sollte es beim Kind Gottes nicht so sein, aber es kann geschehen. Nur ist es dann ganz wichtig, dass wir dann ganz bewusst erst recht zum Herrn gehen und auch darüber Buße tun. Und das hat auch Asaph getan. Und er sagt nun das, was wir auch lernen und üben dürfen in der Anfechtung, Vers 23, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Ihr Lieben, und dennoch, auch wenn deine Hand mich scheinbar schwer schlägt und ungerecht behandelt, und dennoch bleibe ich stets bei dir. Du hältst mich bei meiner rechten Hand. Gott hält uns in seiner Hand. Das ist wichtig. Der Teufel will uns dann manchmal einreden, da siehst du es jetzt, bist du ganz alleine auf der Welt und Gott ist auch noch gegen dich und du kannst eigentlich gleich vergessen. Gib doch auf. Hiobs Frau. Sage Gott ab und stirb. Das ist die Stimme des Satans, der uns entmutigen will. Aber da dürfen wir wissen, nein, Gott hält mich auch im Leid. Bei meiner rechten Hand, er hat mich in seine Hand. Du leitest mich nach deinem Rat. Nicht nach meinem Rat. Nach deinem Rat. Ja? Gott leitet uns so, wie er es in seiner vollkommenen Weisheit für richtig hält. Und es ist gut, wenn wir sagen, deine Wege sind alle vollkommen. So sagt es Mose in seinem Lied. Ja? Der Herr ist geläutert, er ist vollkommen, er ist ein Fels, alle seine Wege sind richtig. Das dürfen wir im Glauben bekennen, auch wenn wir es im Moment gar nicht so sehen können. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich danach in Herrlichkeit auf. Unser Ziel ist die Herrlichkeit, ihr Lieben. Nicht das Wohlleben hier, sondern das Glück in der himmlischen Herrlichkeit. Und dafür lässt Gott zu, dass wir manches Leid auch in dieser Welt zu tragen haben. Wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Das sagt sich in manchen Situationen leichter als in anderen. Muss man auch sagen. Aber es ist eigentlich die richtige, die geistliche Einstellung, die wir als Kinder Gottes haben dürfen. Ja? Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, Gott bleibt mein Teil. Und wenn wir diese Haltung einnehmen, dann können wir wirklich auch in Leiden und Nöten gestärkt hervorgehen. Das ist ja Gottes Ziel, ihr Lieben. Nicht, dass wir angeschlagen und im Glauben beschädigt und belastet aus einer Prüfung und einem Leiden hervorgehen. Das ist nie Gottes Ziel. Sondern Gottes Ziel ist, dass wir geläutert und gestärkt und erneuert in unserer Liebe zum Herrn aus dem Leiden hervorgehen. Ja? Aber dazu müssen wir sozusagen auch mitwirken in der Schule Gottes, mit bei den Lektionen bewusst dabei sein. Ich möchte noch einmal lesen aus den Klagelieder 3, Verse 25 und 26, oder ich lese vielleicht schon von Vers 22 an, dieser schwer geprüfte Mann Gottes, der da sagt, Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich auch, nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Ganz, ganz wichtige Dinge. Das müssen wir uns immer wieder in Leidenssituationen, die Klagelieder vor Augen führen. Da sehen wir Gottes Herz in der Anfechtung, dass er uns liebt, dass er für uns ist, dass er uns nicht aus Willkür durch Leiden gehen lässt und dass er auch das Leiden abgemessen hat, dass es nicht zu viel wird für uns. Ganz wichtiger Gedanke. Lest vielleicht noch Psalm 103, Vers 8 bis 11, auch so eine ganz kostbare Aussage in Gottes Wort, die uns trösten kann, die uns auch das Herz Gottes nahe bringt, wenn wir angefochten sind. Psalm 103: Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zu rechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Vers 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Das dürfen wir festhalten im Glauben. Wir dürfen zum Herrn hingehen. Manche lassen sich vom Herrn abdriften im Leiden, dass sie die Gemeinschaft mit Gott scheuen und gar nicht mehr zu ihm hingehen im Gebet. Das ist ein Krankheitszustand, das macht natürlich alles nur viel schlimmer. Ja? Wir dürfen vertrauensvoll zu Gott hingehen. Eine andere Sache, die uns ganz arg wichtig, denke ich, sein sollte, wenn wir in Leiden und Nöten sind, ist das innere Ja zu den Kreuzeswegen Gottes. Auch das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, dass wir verstehen, wenn wir auf Gottes Wegen gehen, dann bedeutet es immer Sterben für das Fleisch, Tod für das Eigenleben, für den Eigenwillen, für die eigene Bedürfnisbefriedigung. Ja? Gott führt uns Wege, dass sein Geist Raum gewinnt, dass Christus in uns zunimmt und wir selber in unserem Eigenleben abnehmen müssen. So hat es auch Johannes der Täufer gesagt. Ja? Und wisst ihr, das ist das Problem, dass wir oftmals dieses innere Ja dazu nicht haben. Dass wir oftmals unser Eigenleben verteidigen gegen Gott und widerstreben und widerstehen, wenn Gott uns Wege führt, wo unser Eigenleben in den Tod kommt. Und das ist schade, weil dann verschwenden wir kostbare Gelegenheiten, in der Schule Gottes weiterzukommen und zu lernen. Wir müssen das einfach bejahen, dass Gott uns Wege führt, wo unser Eigenleben in den Tod kommt. Ja, wir sollten selber unsere sündigen Begierden, unsere Sucht nach Selbstverwirklichung verabscheuen und in den Tod bewusst geben. Und dann finden wir auch ein Ja dazu, wenn Gott unsere eigenen Wege durchkreuzt und wir sehen, letztlich will uns der Herr losmachen von unserem eigenen Ich. Nicht um uns, wie das mancher meint, ganz arm und leer dastehen zu lassen, sondern wozu will er denn, dass unser Eigenleben abnimmt und in den Tod kommt? Damit das Auferstehungsleben Christi in uns Raum gewinnt. Das soll ja das Ziel sein. Ich bin mit Christus gekreuzigt, Galater 2,20, kommen wir wieder drauf. Nicht mehr ich selbst lebe, sondern Christus lebt in mir. Und es ist einfach, das schließt sich aus. In dem Maß, wie ich noch an meinem Eigenleben festhalte, kann Christus sein Auferstehungsleben in mir nicht ausleben. In dem Maß, wie ich wünsche, dass Christus seine Herrlichkeit, sein Auferstehungsleben, seine Kraft in mir entfaltet, in dem Maß muss ich wünschen, dass mein Eigenleben in den Tod kommt und meine eigenen Wege durchkreuzt werden. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich mitarbeiten bei Gottes Züchtigungen und Führungen und kann sagen, ja, Vater, ja, ich will das bejahen, dass dieser eigene Weg durchkreuzt wird. Ja. Ich will das bejahen, dass ich jetzt in einer Situation bin, wo mein Ich sterben muss. Ja. Und dann kommt der Segen. Dann kommt Gott zum Ziel mit seinen Läuterungswegen, mit seinen Erziehungswegen. Und dann geht es geistlich weiter. Ganz eng damit verbunden ist Demut und Unterwerfung unter Gott. Auch daran fehlt es uns oft. Ja? Wir haben oft so eine versteckte Art, unser Ich-Leben noch auszuleben, auch wenn es vielleicht fromm getarnt ist. Und das greift Gott dann manchmal an. Und da haben wir diesen Rat in Jakobus 4, Vers 7 bis 10. Der ist, denke ich, in bestimmten Zeiten ganz, ganz wichtig für jeden von uns. Da heißt es so, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid, fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit, demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also wenn ich in einer Situation der Prüfung bin und ich bin rebellisch und hochmütig, dann kommt Gott mit mir nicht weiter. Ja? Und dann wird aber Gott auch, wenn er letztlich wird er den Druck nicht wegnehmen. Er kann die Lektion nicht beenden, uns nicht daraus entlassen, sondern wir müssen wiederholen. Wir müssen vielleicht sogar tiefer hinein als vorher. Ja? Also das Allerbeste ist, wenn wir uns demütigen. Wenn wir uns wirklich unter die gewaltige Hand Gottes unterwerfen in dem Bewusstsein, das ist keine bedrohliche Hand, das ist keine zerstörerische Hand, sondern das ist die gütige Hand des Vaters. Ja? Und wir müssen uns immer wieder, die Demut heißt, ich brauche die Züchtigung. Ja? Das wollen wir gern nicht gern wahrhaben. Ja? Ich brauche die Züchtigung. Ich bin nicht so Christusähnlich und so vollkommen, dass ich sagen könnte, ich brauche keine Züchtigung mehr. Ja? Und dann können wir uns demütigen. Dann können wir uns beugen und sagen, Gott weiß, was er tut. Ich verstehe es nicht, aber Gott weiß es. Und das Allerbeste für mich ist, wenn ich das einfach so aus Gottes Hand annehme. Auch wenn es weh tut. Ja? Das ist diese Haltung, die wir wirklich auch suchen sollten. Ja? Den Herrn suchen, Buße tun, dann wird der Herr uns auch wieder in Gnade aus der Not entlassen können. Und das andere, was ganz wichtig ist, das haben wir aus dem Jakobusbrief vorher schon gelesen. Da heißt es ja in Jakobus 1, ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wisst ihr, Prüfungen haben immer auch den Faktor Zeit. Ja? Der Faktor Zeit heißt, Gott nimmt sich manchmal Zeit, uns in Schwierigkeiten drin zu lassen, obwohl wir schon längst ganz gerne wieder draußen wären. Wer ist schon gerne lange in Nöten? Ja? Wenn überhaupt, dann möglichst kurz. Aber Gott hat auch da ein Ziel. Und das ist dieses Schlüsselwort standhaftes Ausharren. In anderen Bibelübersetzungen wird es oft mit Geduld übersetzt. Aber es ist ja ganz interessant, diese Grundbedeutung im Griechischen lautet eigentlich drunter bleiben. Unter einer Last drunter bleiben, nicht wegrennen, die Last nicht abschütteln, sondern drunter bleiben, bis Gott sie wegnimmt. Ja? Das ist dieses standhafte Ausharren. Ja? Und ich denke, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass wir lernen, Gott nicht aus der Schule zu laufen. Das können wir nämlich, in den Sprüchen steht es. Ja? Wer Gott aus der Schule läuft, aber das ist nicht gut für uns. Ja? Sondern dass wir lernen, so wie Gott die Last ausgewählt hat und genau bedacht hat, dass sie für uns richtig ist und uns weiterhilft, so wählt Gott auch die Zeit aus, bis es soweit ist, dass die Not wieder vorbei ist. Ja? Und wir müssen lernen, geduldig zu sein, uns zu ergeben und nicht nur passiv zu sein, sondern standhaftes Ausharren. Das bedeutet ja auch, ich warte auf die Rettung. Ich erwarte vom Herrn, dass er Hilfe gibt. Ja? Ich will nicht nur alles ergeben, über mich ergehen lassen, sondern ich will in Hoffnung warten, dass Gott die Not wendet und uns wieder weiterhilft. Und dieses standhafte Ausharren, das brauchen wir ganz, ganz nötig. Römer 5, Vers 3 bis 4 ist eigentlich eine ganz verwandte Stelle zu der Stelle in Jakobus. Da lesen wir etwas ganz Ähnliches von Paulus. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Wer kann das sagen? Ja, Paulus war uns da einige Lektionen voraus. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Ausharren bewirkt. Also wenn ich in der Bedrängnis aushalte und stillhalte, dann wirkt Gott in mir überwindendes Ausharren, Standhaftigkeit, dass ich nicht einknicke bei jedem Sturm. Ja? Es gibt so manche Säulen und Pfeiler, die sehen ganz toll aus, ganz stabil und schön. Und wenn dann ein richtiger Sturm kommt oder eine richtige Last, dann knicken sie um wie Streichhölzer. Ja? Oh, dann war das nicht das Richtige. Ja? Wir sollen standhaft bleiben in der Bedrängnis. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Also Bewährung ist die Folge von geduldigem Ausharren. Ja? Also der Faktor Zeit. Ja? Ich bleibe in der Schule Gottes, ich bleibe in dem Feuer der Prüfung, bis Gott mit mir zum Ende gekommen. Solange harre ich auf den Herrn und warte, bis Gott mir hilft. Und das ist ja das, was wir vorher gelesen haben, was Hiob nötig hatte und was Hiob auch erfahren hat. Jakobus 5, Vers 11 lesen wir ja: Siehe, wir preisen die glückselig, welche standhaft ausharren. Von Hiobs standhaften Ausharren habt ihr gehört und ihr habt das Ende gesehen, das der Herr für ihn bereitet hat, denn der Herr ist voller Mitleid und Erbarmen. Wir könnten uns fragen, ja, worin hat denn Hiob standhaft ausgeharrt? Er hat ja doch manches Murren und manche Vorwürfe an Gott gehabt. Aber wisst ihr, er hat die ganze Zeit nie den Ratschlag des Satans und seiner Frau befolgt, nämlich sage Gott ab. Das hat er nicht gemacht. Ja? Er hat an Gott festgehalten. Er hat gesagt, ich will von Gott erwarten, dass er mir Gerechtigkeit widerfahren lässt. Gott hat dann etwas anders geantwortet, aber es war trotzdem Glaube. Es war trotzdem Ausharren. Er hat nicht gesagt, ich will jetzt von Gott nichts mehr wissen. Gott hat meine Bedürfnisse enttäuscht, hat meine Gebete nicht gehört. Jetzt ist es aus. Ja? In diesem Sinn hat Gott Hiob standhaft ausgeharrt, bis das Ende kam. Und er ist nicht zu Schanden geworden. Ja, das Ende hat bewirkt, dass Hiob diese ganze Zeit der Not in einem ganz anderen Licht sehen konnte. Und dass er Gott preisen konnte über alle. Ja? Und genauso brauchen auch wir Geduld und standhaftes Ausharren, bis wir das Ende erleben, mit dem Gott uns wirklich auch dann segnen will. Und das gehört eben auch dazu, dass wir wissen, Gott hilft uns in der Prüfung durch. Ganz wichtig, 1. Korinther 10, Vers 13, auch so eine Sache, die wir nur im Glauben ergreifen können, die aber uns ganz, ganz trostvoll ist. Da lesen wir ja, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht oder geprüft werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ja. Das ist dieser Glaube, Gott hat ein Ende des Tunnels bereits bereitet. Ja. Gott hat ihn abgemessen. Ich sehe das Ende noch nicht. Für mich scheint er endlos zu gehen. Ja. Aber Gott weiß um das Ende schon. Und er wird mich nicht über meine Kraft prüfen. Und das ist so tröstlich, wenn wir das wissen, wenn wir die Güte und Gnade des Herrn in diesem Punkt so verstehen, dann werden wir still und ruhig und wissen, Gott kommt zum Ziel. Und er trägt mich durch bis zum Ziel. Es ist ja nicht, dass wir auf uns selbst gestützt durchhalten müssten. Wir sollten schon, was unser Teil ist, der Glaube, den wir immer wieder auch uns schenken lassen müssen, den wir betätigen müssen. Aber das Entscheidende tut ja der Herr. Er trägt uns durch. Er bewahrt uns, bis das Ziel der Prüfung erreicht ist. Und dann haben wir als Frucht tiefere Gestaltung in das Bild Christi und Frieden und geistliche Festigung. Und auf diese Frucht kommt es ja letztlich an. Das ist ja auch das, was wir lesen in Jakobus nochmal in diesem Wort mit der Bewährung. Dass nämlich am Ende, wenn wir diese Leiden durchleben, dass wir dann in unserem Glauben gefestigt sind. Dass wir unseren Gott tiefer erkannt haben, so wie auch Hiob Gottes Gnade und Größe tiefer erkannt hat am Ende dieses Leidensweges im Vergleich zum Anfang. Letztlich geht es darum, dass wir vollkommen oder ausgereift werden, dass wir vollständig werden in unserem Glaubensleben. Und Gott will uns mit jeder Prüfung etwas zu unserer Vervollständigung und Reifung schenken. Aber das wird uns nur geschenkt, wenn wir in einer geistlichen Haltung durch die Prüfung durchgehen. In dem Moment, wo wir geistlich da ein Stück uns vor Gott verschließen und aus der Schule laufen, müssen wir die Prüfung trotzdem durchlaufen, aber wir verlieren einen Teil des Segens, ja? Oder den ganzen Segen vielleicht sogar. Das ist traurig, ja? Und da müssen wir vielleicht nochmal durch eine ähnliche Prüfung durch, die Gott uns schickt in der Hoffnung, dass wir diesmal die Lektion gelernt haben und mit ihm durchgehen, anstatt uns gegen ihn zu verschließen, ja? Also das ist wichtig. Gottes Ziel ist, wir sollen geistlich reifen. Wir sollen Christusähnlicher werden. Wir sollen in unserem Glauben gestärkt werden. Und dafür hat Gott eigentlich diese ganze Sache hineingebracht. Und auf dieses Ziel, auf diese Frucht dürfen wir auch schauen. Und da möchte ich zum Abschluss noch ein ganz wertvolles Wort aus 1. Petrus 1 lesen. Da finden wir auch diese Perspektive Gottes erwähnt und unsere Haltung, wie sie sein darf und soll in den Prüfungen. Ja, wo sollen wir da anfangen? Ich denke, wir fangen mal an bei Vers 3. Wird es ein bisschen die Perspektive ein bisschen deutlicher. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben, zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen. Wollen wir dazu sagen, Petrus schreibt es an eine verfolgte Gemeinde, an eine Gemeinde, die sicher viele Not, Bedrängnis, Verlust von Eigentum, vielleicht auch Verlust des Lebens mancher Gläubige erleben und erleiden musste, aufgrund ihrer Bekehrung zu dem Herrn. Ja? Und Petrus stellt ihnen zunächst mal vor Augen, ist die Gnade Gottes, dass sie Kinder Gottes werden durften. Das himmlische Erbe, das ihnen niemand nehmen kann. Ja, hier auf der Erde hatten sie vielleicht Häuser und Äcker und ein Geschäft, eine Arbeit verloren, um des Glaubens willen. Aber auf sie wartete ein herrliches Erbteil, ein herrliches Gnadengeschenk im Himmel, das niemand ihnen rauben konnte. Und dann betont er auch die Bewahrung durch die Gnade Gottes. Und dann kommt jetzt eben diese Sache. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen oder Prüfungen. Damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe, bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Also hier stellt Petrus noch einmal die Leiden dieser Zeit, die Prüfungen in eine Perspektive. Er sagt, es ist nur eine kurze Zeit, dass ihr solche Leiden ertragen müsst. Vergleichsweise zur Ewigkeit und ihrer Herrlichkeit ist es alles sehr, sehr gering. Er sagt noch einmal, schaut, Gott tut es, weil euer Glaube ist Gott kostbar. Und dieser Glaube ist wie Gold, kostbarer noch als Gold, und deswegen will Gott ihn läutern. Ja? Was wir als Frucht von diesen Läuterungsübungen hier auf der Erde einmal in der Ewigkeit an Herrlichkeit erben werden, das wissen wir ja gar nicht. Es wird uns nur versprochen, dass. Ja, Aber ich bin sicher, dass jeder von uns im Rückblick sagen wird, es war es zigfach wert. Ja? Gott hat es gut gemacht. Auch die Notzeiten in meinem Leben waren gute Zeiten, wenn ich jetzt das Ende bedenke, das Gott daraus gemacht hat. Ja? Diesen Blick will Petrus und will Gott uns hier schenken. Es geht um das Ziel der Herrlichkeit. Und unsere Leiden stehen in Beziehung zu dieser Herrlichkeit in der Zukunft. Und Paulus sagt es auch, die Leiden dieser Zeit fallen überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich zu dieser Herrlichkeit, die wir einmal erben sollen. Ja? Und wenn wir diesen Blick haben, dann können wir auch getrost durch Leiden hindurchgehen und dabei das Endziel unseres Glaubens im Auge behalten. Ja? Den Moment, wo das Erlösungswerk Gottes in unserem Leben vollendet wird, wo wir verherrlicht werden, wo wir Christus gleich sein werden, wo wir unseren Herrn sehen werden, wie er wirklich ist und wo wir auch unser ganzes Leben mit den zum Teil schweren und für uns nicht durchschaubaren Führungen noch einmal ganz neu im Licht Gottes im Rückblick betrachten dürfen. Und es ist ganz klar, wir werden dann nur Dank und Anbetung für unseren Gott haben. Ja, dann werden uns auch die Rätsel von uns aufgeschlossen werden, die wir hier auf der Erde vielleicht noch mit uns rumtragen müssen. Ja. Aber dann ist Gott mit uns zum Ziel gekommen und dann bekommt er auch die Ehre über unserem Leben und dann können wir ihm auch danken und ihm die Ehre geben über die schweren Zeiten. Spätestens dann. Ist gut, wenn wir es schon jetzt können. Aber spätestens dann werden wir es ganz sicher können. Und in diesem Sinn, lasst uns versuchen, dem näher zu kommen, dass wir wirklich auch dankbar sein können, dass wir Gott preisen können, dass wir uns freuen können, mindestens mitten in den Anfechtungen und Prüfungen. Vielleicht noch nicht über die Prüfungen, aber in den Anfechtungen und Prüfungen, weil wir wissen, Gott meint es gut mit uns. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Ja, Vater, wir danken dir dafür, dass wir doch aus deinem Wort auch für diese wichtige Seite unseres Lebens so viel Tröstung und Ermunterung empfangen dürfen. Herr, wir alle stehen in Prüfungen und Anfechtungen, sind unterschiedlichster Art, bei jedem misst du sein Teil gesondert zu. Wir können nicht links und rechts schauen. Wir können nur sehen, dass wir auch die Prüfungen nötig haben, die wir empfangen, dass du es gut mit uns meinst, dass du uns lieb hast, dass du eine gute Absicht mit den Nöten und Prüfungen und Leiden in unserem Leben hast. Schenke doch Gnade, dass wir wirklich das Tiefe erkennen, deine große Liebe, deine Gedanken des Heils, auch der Zweck, den du in deinem Wort geoffenbart hast, wozu Erziehungszüchtigungen, Leiden, Prüfungen nötig sind. Und bitte schenke doch, dass du mit uns zu deinem Ziel kommst, Herr. Dass du uns zu solchen machst, die als demütige und liebende Kinder bereit sind, uns deiner Züchtigung zu unterwerfen, uns dir zu ergeben, auf dich wirklich zu harren im Glauben, anstatt dir zu widerstreben oder grollend uns von dir zurückzuziehen. Ach Herr, du weißt, wie wir manchmal reagieren, was manchmal in unseren Herzen offenbar wird im Leiden, aber du kannst uns auch wirklich läutern und reinigen und uns wirklich zu solchen machen, die Gewinn ziehen aus den Prüfungen, die Bewährung erleben, die Läuterung und Reifung erleben durch dein erziehendes Handeln an uns. Bitte segne uns darin, ermutige besonders die, die in schweren Leiden sind. Ach Herr, manchmal verstehen wir das nicht und manchmal können wir nur von ferne für solche Menschen beten, denen du auch besondere Prüfungen schickst, Herr, dass du sie doch auch erhältst und stärkst und erneuerst, dass sie den Glaubensmut nicht verlieren, dass sie getrost sind. Herr, du wirkst es immer wieder und es ist oft wirklich ein Wunder vor unseren Augen. Herr, so möchtest du mit jedem von uns zu deinem Ziel kommen, jeden von uns segnen, zu unseren Herzen reden, uns ermuntern, auch durch dein Wort, das wir jetzt hören durften. Und wir wollen dir Preis und Dank und Ehre bringen, dir, unserem Vater, der uns liebt und der uns erzieht aus Liebe. Amen.